Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, unsere Themen heute. Einen finde ich ganz erfreuliches Thema, und zwar wächst E-Commerce in Zentraleuropa wieder in 26 um ca. 8%, so die aktuellen Hochrechnungen. Der Gesamtumsatz liegt dann bei 206,6 Milliarden von 191,3 Milliarden kommend in 2025. Das heißt, man hat da wieder mal vernünftiges Wachstum und gehen in eine etwas stabilere Phase, so kann man, sagen. Weil wir hatten ja diesen krassen Pandemie-Boom, wo es mit Corona echt richtig hochgeschossen ist. Danach dann Jahre der Stagnation, wo sich das Ganze wieder ein Stück weit korrigiert hat. Jetzt sind wir zurück, dass wir jetzt hier wieder ernsthaftes Wachstum verkünden können. Deutschland bleibt nach wie vor der größte Markt in Europa, was den E-Commerce angeht. Und ein besonders starkes Wachstum sehen wir in Polen mit ca. plus 9% und Griechenland. Ich glaube, Griechenland haben wir noch nie hier im E-Commerce-Podcast gehabt. Und plus 11%. Deswegen sagen wir mal so, wir haben einen Kunden in Griechenland, Coris. Wir machen Kosmetik. Unter anderem. Ansonsten ist E-Commerce jetzt und Griechenland jetzt nicht das Thema, was wir hier regelmäßig behandeln. Trotzdem sehr vernünftiges Wachstum, plus 11%, das Größte, was wir da haben. Ja, Thema 2 ist, dass Kaufland expandiert und das Wachstum, was Kaufland jetzt verkündet. Also wir wollen unter anderem Wachstumszahlen sprechen, kommt vor allem aus der Expansion. Das muss man klar sagen. Wir haben jetzt schon diverse neue Länder, die Kaufland jetzt in den letzten Monaten und Jahren erschlossen hat, immer wieder verkündet. Und damit geht es jetzt auch dieses Jahr weiter. Ende Sommer soll die Reise nach Spanien gehen und in Niederlande. Dann sind wir insgesamt im Kaufland E-Commerce, sind wir da bei 9 Ländern. Und das Marktplatz GMV ist zuletzt auch gestiegen über alle Länder um plus 11,9%. Trotzdem muss man sagen, wenn man sich so die Schwarzkonzern-Kennzahlen anschaut, reporten die immer Lidl und Kaufland zusammen. Das sind in Anführungsstrichen nur 1,7 Milliarden Euro E-Commerce-Umsatz in Europa. Das heißt, das ist ein Stück weit stagnierend. Trotzdem, klar, gibt es auch Wachstum, was verkündet wird, was insbesondere expansionsgetrieben ist, nicht organisch jetzt. In Deutschland sind wir natürlich auch ein bisschen gewachsen, aber jetzt nicht unendlich stark. In Deutschland selbst wuchs der GMV um ca. 4% oder wenn man so möchte, nur um 4%. Dann gehen wir zu einem anderen Marktplatz. Das erste Mal, glaube ich, als Marktplatz jetzt verkündet in diesem Podcast. Und zwar öffnet Joybuy sich für europäische und chinesische Händler. Joybuy gehört ja zu JD.com und die entwickeln sich jetzt zum Marketplace. Ab dem zweiten Halbjahr 2026 soll es soweit sein und ausgewählte Drittanbieter aus Europa und China werden da halt zugelassen. Startet als kuratorisches Modell, das heißt sehr ausgewählt für bestimmte Marken, für bestimmte Player. Joybuy sagt, dass sie nur vertrauenswürdige Marken auswählen. Genau, und damit soll dann mal das Marktplatzmodell gestartet werden. Dann wird es wahrscheinlich die typische Reise nehmen. Am Anfang sind wir in diesem kuratorischen Modell. Später wird es dann auch möglichst viel auf Self-Service umgebaut werden. Ist aber etwas, was jetzt losgeht. Versandoption soll auch relativ attraktiv sein. Sieht man ja auch in China, dass JD.com das Thema Versandhandel echt extrem gut beherrscht. Und dementsprechend gehen sie jetzt auch so in das Modell hier rein. Das heißt Lagerung bei Joybuy oder eben Direktversand an Endkunden. Da jetzt die Transaktionen kommen im Mediamarkt Saturn, beziehungsweise wird das Stück für Stück ausgerollt, haben wir direkt auch eine sehr flächendeckende Abdeckung auf den deutschen Markt bezogen. Man munkelt ja auch so ein bisschen, dass es gegebenenfalls auch von Anfang an schon berücksichtigt wurde, dass Mediamarkt Saturn jetzt gar nicht so sehr als rein absatzgetriebene Transaktion, also dass sie sich quasi Absatz dazu kaufen, Kundenzugang, sondern eben natürlich auch diese flächendeckende Platzierung, damit sie von dort aus dann überall auch entsprechend starke Logistikoptionen dann haben. Da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich, Joybuy, sind wir aus Markenperspektive natürlich kritisch, weil wir haben jetzt auch über Price AI halt festgestellt, wie ganz, ganz viele Marken, insbesondere aus dem FMCG-Bereich, da durchaus Probleme haben mit Joybuy, weil Joybuy nicht bei den Marken direkt einkauft, sondern bei vielen Großhändlern. Die waren dann bewusst extrem stark rabattiert, so dass Joybuy auch drauf zahlt, um den Endkunden jetzt einzukaufen. So, dann müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir beobachten das für die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, stark über Price.ai und sehen eben jeden Tag, welcher Händler den Preis tatsächlich treibt und wer folgt. Da sehen wir bei Joybuy, dass dort eben ganz oft der Preis getrieben wird. Und wir haben bei so ein paar Marken auch aus dem FMCG-Bereich einfach mal eine Rückverfolgung gemacht. Und da sehen wir, dass Joybuy gar nicht direkt anfragt bei den Marken selbst, sondern bei den Großhändlern die Ware dort bezieht und dann eben relativ stark rabattiert. Darüber kaufen sie dann Kunden ein. Und da gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich kann auf jeden Fall jeder Marke empfehlen, sich das mal genau anzuschauen. Also Joybuy taucht hier immer häufiger im Podcast auf, ist viel Bewegung drin, sollte man im Blick behalten. Dann gehen wir in mein letztes Update rein und das ist die Rob Market Share AI. Und ich wollte einfach mal drei Gründe durchgehen, warum sich das Ganze für Marken lohnen kann und was auch Gespräche sind, die wir führen. Ne? Wir haben jetzt echt immer mehr große Marken, die Rob Market Share AI nutzen. Ein Hugo Brennstuhl, ein Retex und viele weitere. Und warum die sich dafür entscheiden. Es wechseln auch immer mehr größere Player, also größere Marken von Nielsen und anderen großen vergleichbaren Anbietern zu uns rüber, weil wir eben diese sehr genauen Amazon-Daten haben. Wir haben nicht nur die entsprechenden Marktanteile, die relativen, sondern wir haben eben auch konkrete Umsatz- und Absatzzahlen. Und das macht es eben echt besonders. Und Marken beantworten damit eigentlich drei Fragen in erster Linie, beziehungsweise können drei Themen besser einschätzen. Das erste Thema ist natürlich irgendwie relatives Wachstum. Wenn ich als Marke 10% wachse und irgendwie kann ich sagen, kriege mal einen Daumen ran, passt alles gut. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass der Markt parallel um 20% wächst, verliere ich relativ 10% Marktanteile und dementsprechend gar nicht mehr so gut. Und das kann man eben nur aufdecken, wenn man mit so einer Market Share AI arbeitet. Punkt Nummer zwei ist das Thema Business Case. Nur wenn ich das konkrete Kategorievolumen an Umsatz auch kenne, kann ich eben entscheiden, ob sich eine Investition in dem Bereich halt lohnt. Ne? Wenn ich sage, ich will von 10% Marktanteil auf 15, das sind sagen wir mal 7 Millionen mehr Umsatz, kann ich Investitionssummen von sagen wir mal 20%, so 1,4 Millionen ungefähr so, investieren, weil ich weiß, dass der Umsatz ist grundsätzlich möglich und der ist da. Wenn ich diese Infos nicht habe, kann ich eine Investition nicht rechtfertigen. Und Punkt Nummer drei ist das Thema Wettbewerber. Ich kriege jetzt ganz genau mit, welche neuen Wettbewerber den Eintritt in meine Kategorie machen und welche Produkte und welche Wettbewerber dort eben entsprechend gerade stark wachsen oder eben fallen. Da kann ich als Marke überlegen, okay, will ich da vielleicht mitziehen? Sind es bestimmte Eigenschaften bei den Produkten, die jetzt besonders stark gerade abgehen, wo ich hinterherziehen will oder eben nicht? Ganz wichtig, wir können die Kategorien komplett eigenständig definieren. Das heißt, wir nehmen nicht stumpf die Amazon-Kategorien, sondern können auch basierend auf Keyword-Sets, organischen Rankings etc. eben die Wettbewerber so einordnen, so klassifizieren, dass es eben für euch passt. Und das ist Punkt 3, weshalb ich sage, okay, Market Shares für Marken machen da extrem viel Sinn. Das war es soweit von meiner Seite. Ole, jetzt zu dir.
Yes. Ich würde noch einmal das Thema von letzter Woche aufgreifen, wo wir ja schon über die Amazon-Titelanpassung gesprochen haben. Für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich glaube, eigentlich soll es jeder wissen, aber lieber nochmal sicher gehen. Und zwar wird Amazon zum 27. Juli voraussetzen, dass man einen Titel hat, der nur noch 75 Zeichen lang ist und dann zusätzlich ein Feld hat mit Item-Highlights, das 125 Zeichen lang ist. So, in Summe hat man dann immer noch 200 Zeichen. Trotzdem muss man natürlich jetzt seinen bestehenden Titel auf diese neue Struktur ummünzen, muss gucken, wie baut man diesen 75-Zeichen-Titel etc. Und das Ganze haben wir jetzt endlich live gesehen. Das haben sich ja viele Marken gefragt. Auch wir haben uns das gefragt. Wie sieht denn das jetzt überhaupt auf der Suchergebnisseite aus? Wie sieht das auf der Produktdetailseite aus? Und wir haben das jetzt schon bei einigen Produkten gesehen. Am Desktop sieht es dann so aus, dass es wirklich sehr unauffällig auf der Suchergebnisseite wird das Ganze durch so ein Pipe-Zeichen, also so einen senkrechten Strich getrennt. So, man erkennt eigentlich gar nicht, dass das dann zwei verschiedene Felder sind, sondern es ist einfach nur so ein senkrechter Strich nach diesen ersten 75 Zeichen. Sieht eigentlich aus wie immer, also da ändert sich auch nicht viel. Auf der Produktdetailseite ist es ähnlich, da ist es weiterhin zusammenhängender Titel. Wieder dieses Pipe-Zeichen nach dem ersten Produkttitel und dann folgen halt direkt die Item-Highlights. Das heißt, da ist auch kein stilistischer Bruch drin oder irgendwas, was einen jetzt als Konsument sagen würde, okay, hier ist jetzt irgendwie ein Unterschied. Das ist schon mal gut, so fällt nicht weiter auf. Wo sich dann mehr ändert, ist auf jeden Fall auf der mobilen Ansicht. Und dafür hat Amazon das Ganze natürlich auch eingeführt. So, und da sehen wir es jetzt schon, dass auf der Suchergebnisseite oben dann etwas dicker, auch deutlich sichtbarer der Titel zu lesen ist, dieser 75-Zeichen-Titel. Und darunter ein bisschen weniger erkennbar, aber trotzdem lesbar und auch ein bisschen kleiner von der Schriftgröße, würde ich sagen, folgen dann die Item-Highlights. Die sind dann natürlich sehr schnell abgeschnitten. Das heißt, da sieht man so die ersten 2, 3, 4 Wörter. Den Titel sieht man fast komplett. In dem Beispiel, was ich gesehen habe, wurde der Titel jetzt leider doch am Ende um ein paar Zeichen abgeschnitten. Das heißt, da bin ich jetzt mal gespannt, ob Amazon das noch anpasst, weil Hintergrund war ja eigentlich, man soll den Titel komplett mobil lesen, damit es mobil optimiert ist. Das heißt, da ist Amazon wahrscheinlich selbst auch so ein bisschen am Gucken, wie sie wirklich jeden Titel komplett darstellen können. Und auf der Produktseite mobil ist es dann auch ein Unterschied. Das heißt, da haben wir einmal den Titel, wieder eine Schriftstufe größer, würde ich sagen, auch ein bisschen dicker. Und darunter folgen dann die Item-Highlights, ein bisschen blasser von der Schriftfarbe, aber auch komplett ausgeführt. Das heißt, da hat man wirklich diese Unterscheidung zwischen Titel und Item-Highlights, die man sehen kann. Also beides wird ausgespielt. Mobil ist es natürlich dafür da, dass man vor allem den Titel dann später komplett lesen soll. Das heißt, das könnt ihr euch sicherlich mal angucken. Wenn ihr da irgendwie ein Beispiel haben wollt, schreibt uns gerne. Wir haben da verschiedene Produkte schon, die wir euch dann rüberschicken können. Dann könnt ihr euch das live auch angucken. Ich gehe jetzt davon aus, dass über die kommenden Wochen immer mehr Produkte in dieser Form ausgespielt werden. Und ja, wenn ihr da auch weiterhin Unterstützung braucht, sagt, hey, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir das richtig umsetzen sollen, wie wir das am Ende auch vor allem hochladen sollen, weil das natürlich auch ein Riesenaufwand ist, dann schreibt uns gern. Wir haben da einmal den One-Click-Content, wo wir wirklich den kompletten Content auf diese neue Struktur optimieren, die wichtigsten Keywords mit drin haben, weiterhin Produktmerkmale, das heißt auch optimiert auf die neuen Suchalgorithmen von Amazon, heißt nicht einfach ein KI-Titel, den ihr irgendwie aus ChatGPT dann zurückgespielt bekommt, sondern wirklich einen Titel, der auf die Marke zugeschnitten ist und können natürlich auch mit dem Content Guard dann später dafür sorgen, dass dieser Content auch bei Amazon in großen Mengen hochgeladen wird. Und immer wieder abgeglichen wird, ist dann auch wirklich der Titel, der Content live, der auch live sein soll, damit ihr jetzt nicht Gefahr lauft, dass Amazon am Ende den KI-Titel ab 27. Juli einfach hochlädt, der natürlich, würde ich sagen, der Worst Case am Ende wäre. Genau, so viel einmal dazu. Könnt ihr euch das schon mal besser vorstellen, wisst ihr Bescheid. Dann gibt es noch ein spannendes Update. Das haben wir jetzt über den Amazon Support erfahren. Das heißt noch gar kein offizielles Update, was jetzt announced wurde. Und zwar geht es darum, um die Single Global Advertising Account oder um das Single Global Advertising Account Update. Ziel des Ganzen ist, dass jetzt der DSP-Bereich und der Sponsored Advertising Account wohl möglich final zusammengeführt werden zu einer Advertising-Konsole. Die nennen das Ganze dann Advertiser Account. So, Name ist, würde ich sagen, jetzt zweitrangig. Aber es war ja jetzt schon über Monate, vielleicht schon das letzte Jahr, jetzt eigentlich klar, hey, DSP und Sponsored Ads wächst immer näher zusammen. Das darf nicht mehr separat betrachtet werden. Wir sehen das immer wieder bei Path-to-Conversion-Analysen und so weiter. Man muss halt gucken, was für eine Auswirkung haben die DSP-Werbemaßnahmen auf meine Sponsored Ads und andersrum. Und man muss das auch immer gesamtheitlich analysieren und natürlich auch vorweg planen. Und das sieht Amazon ähnlich. Die nennt es intern wohl Project Unification. Und das heißt, der Registrierungsprozess ist auch so ausgelegt, dass wenn man jetzt einen Sponsored Ads Account anlegt, beziehungsweise einen Account anlegt, auch direkt ein DSP-Account mit angelegt wird und wohlmöglich dann auch beides in einer Konsole am Ende zu sehen ist. Also ein absolut logischer Schritt aus meiner Sicht, damit man nicht mehr zwischen diesen Welten hin und her tauschen muss und auch das Ganze gedanklich nochmal für alle näher zusammenzubringen, ne? Weil das, was eigentlich alle schon wissen, was alle schon sagen, wird dann auch final in der UI übertragen und macht aus meiner Erfahrung nach auch absolut Sinn.
Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil wir sind ja in den AdTech-Partnerprogrammen drin. Das ist nochmal was anderes als jetzt Preferred-Partner, Advanced-Partner und so weiter, sonst sind nochmal ganz eigene Units. Unser Director Operations, Philipp, der ist jetzt auch nächste Woche auf dem Cannes Lions, da in Südfrankreich, um sich da wirklich mit diesem AdTech-Department zu treffen. Und wir werden da sehr regelmäßig eingeladen, nehmen dann an Events teil, wo es wirklich darum geht, da kommen dann Partner von Netflix, von Ströer, von Disney Plus und so weiter. Also diesen ganzen Plattformen, auch mit denen die Amazon DSP jetzt kooperiert. Ne? Ziel ist ja immer, dass man die Amazon-Ads-Daten die Amazon-Such- und Kaufdaten verwendet, um Leute zu erreichen, die vielleicht auf ganz anderen Plattformen wie Netflix und Co. halt irgendwie unterwegs sind. Und das macht Amazon ja so besonders. Und da merken wir, dass da halt eine sehr, sehr hohe Komplexität mit verbunden ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf Netflix, im Open Internet generell halt so arbeitet. Weil da geht es dann auch darum, dass man teilweise weitere Zielgruppendaten verwendet, die anreichert und so weiter, die eventuell jetzt auch gar nicht von Amazon kommen, sondern mal von anderen DSPs. Das packt man alles zusammen, um dann halt irgendwie nochmal auf Netflix und Co. halt irgendwie ausgespielt zu werden. Und das ist vom Komplexitätsgrad AdTech-seitig so hoch, da muss man so viel für können, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese ganzen Programme jetzt wirklich in diesem Merge da zusammengefügt werden. Aber es wird wahrscheinlich, wie es immer ist, so eine DSP-Lite-Version verfügbar sein für die ganzen Leute, die das halt eben auch für sich ausprobieren wollen. Macht sicherlich im Lower Funnel und so auch Sinn, da jetzt mit vernünftigen Retargeting-Formaten, vielleicht Lookalike-Audiences und so weiter arbeiten zu können. Aber ich glaube, weil das sehen wir ja auch in diesen regelmäßigen Schulungen, die wir von Amazon bekommen, die Komplexität ist so hoch, wenn man da richtig gute Kampagnen schalten möchte, wo es dann auch häufig um Branding und so weiter geht, das halt brutal schwer umzusetzen ist. Ne? Und dass der durchschnittliche Advertiser, der durchschnittliche Marketplace-Manager, Performance-Manager bei den Marken das wahrscheinlich niemals so irgendwie aufsetzen und durchdringen kann. Trotzdem wird der Umfang erweitert. Ne? Das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Aber ich glaube, da gibt es nachher dann doch gewisse Hürden, die dann doch kommen werden.
Yes, absolut. Chance und Risiko. Risiko natürlich, ne, dass Marken plötzlich Zugriff auch zu Features haben, die dann doch mehr Expertise brauchen als jetzt vielleicht dieses Sponsored Advertising, wo wirklich viele Leute Erfahrung schon haben und diese Komplexität, wie du sie richtig beschrieben hast, einfach unterschätzen, weil da verbrennt man natürlich auch sehr schnell sehr viel Geld, wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man das nicht richtig aufsetzt.
Ja, klar, weil es ist ja auch nicht unbedingt CPC vergütet, ne, sondern es ist eher CPM vergütet. Und man muss ja auch, ne, aus Amazons Perspektive, klar, macht es natürlich grundsätzlich Sinn, wenn mehr Marken mehr Möglichkeiten im Self-Service-Modell haben. Aber in dem Moment, wo dann die Kampagnentypen eigentlich für ganz andere Ziele gebaut sind, wie beispielsweise Awareness-Kampagne und so weiter, die Leute das mal nicht richtig checken, sagen, okay, ich will ja hier irgendwie Sachen verkaufen, stelle das dann ein und dann haben die kein Erfolgserlebnis, sondern haben vielleicht sogar im Worst Case richtig viel Geld verbrannt. Dann passiert halt genau Folgendes, dann fassen die in Zukunft diese Werbeformate nicht mehr an. Und dann ist es halt so, dass die Marken halt irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt haben das Thema DSP für die dann erstmal verbrannt ist. Wir haben ja ganz viele Marken, die wir jetzt hier auch aufnehmen, die irgendwann mal schlechte Erfahrungen mit irgendeiner Agentur gemacht haben im Bereich DSP, weil wir gesagt haben, ja, das hat überhaupt nicht unsere Ziele gehittet und so weiter, weil das halt echt irgendwie auch komplex ist. Wenn es da funktioniert, ist total mächtig, aber man muss es halt entsprechend richtig aufsetzen und steuern können. Und ich glaube, das ist so ein Risiko von Amazon, warum ich glaube, es wird nur so eine Lite-Freigabe kommen für bestimmte Features, dass Marken sich da auch halt verbrennen und dann nicht confident sagen, okay, jetzt investieren wir auch noch mehr, sondern eher sagen, boah, das hat ja gar nicht funktioniert, weil wir vielleicht ein Brand-Awareness-Format für ein Performance-Format verwendet haben. Und da, glaube ich, braucht es diese Guidance. Da bin ich gespannt, wie sie es halt umsetzen, weil da halt eine gewisse Komplexität halt dran hängt.
Yes. Letztes Update passt, glaube ich, auch ganz gut in diesen Bereich rein. Und zwar plant Amazon jetzt Ads Agent auch für DSP einzuführen, heißt auch direkt für den deutschen Raum. So, mal gucken, wie schnell das Rollout vonstatten geht. Und zwar das Ganze im Self-Service auch auszurollen, .de, USA, weitere Marktplätze. Funktion ist dann quasi, dass man Mediapläne hochladen kann und der Agent baut automatisch die komplette DSP-Kampagnenstruktur. Advertiser guckt sich das dann im Endeffekt einmal an, bestätigt und dann läuft das Ganze los. Steuerung funktioniert über natürliche Sprache-Chats, das heißt jetzt kein SQL oder sonstige Themen, die man da benutzen muss. Amazon selbst sagt natürlich, Early Results in den USA sehen erstmal gut aus. Ne? 65% der Advertiser verbessern zum Beispiel die Delivery Rate, CPMs werden 18% günstiger und trotzdem muss man natürlich sagen, das kann auch großes Risiko birgen. Ne? Also wenn man einfach sagt, hey, hier ist unser Mediaplan, KI im Hintergrund, mach einfach mal, übersetz das Ganze in die Kampagnenstrukturen, so wie du denkst, und man selbst dann gar nicht die Fähigkeit, die Skills, das Knowledge auch hat, um diesen Kampagnenplan ernsthaft zu challengen. Ich glaube, da wird es dann irgendwann schwierig, ne? Weil das sieht sicherlich im ersten Moment erstmal gut aus und trotzdem können wir aus eigener Erfahrung sagen, dieses Kampagnen-Setup, die Zielgruppen, die Line-Items und so alles, das muss aufeinander abgestimmt sein, das muss wirklich tiefgehend vorbereitet werden und ich bin da ein bisschen kritisch. Ne? Das Ganze, der Ads Agent wurde auch schon im Sponsored-Ads-Bereich auf der Unbox 25 angekündigt. Und bisher, muss ich auch ehrlich sagen, nutzen wir den für Sponsored-Ads eigentlich gar nicht. So, ne? Weil man wirklich sagt, hey, diese Expertise, diese Senior-Expertise auch, die man mitbringt, die schlägt diesen Ad-Agent eigentlich und diese manuelle Arbeit. So schön der Gedanke auch ist, dass man einfach was reingibt und das Ganze läuft schon, so schön dieser Gedanke ist, aktuell sind wir da einfach noch nicht. Und gerade bei DSP sprechen wir nochmal über größere Budgets, noch mehr Risiko einfach, was das Ganze mit sich bringt. Von daher, ich verstehe, woher Amazon kommt mit diesem Gedanken. Eigentlich der Punkt, den wir vorher diskutiert haben, ne? Sie wollen DSP zugänglich machen, dann wollen sie auch noch direkt eine Lösung bereitstellen. Hey, ihr könnt das einfach nutzen, ihr müsst eigentlich nur noch einen Mediaplan reingeben und fertig und dann go. Ist aber in der Realität nicht so einfach und würde ich einfach Abstand von halten, beziehungsweise wenn dann das Ganze mit Wissen auch challengen, was da rauskommt. So, ne? Diese Fähigkeit sollte man auf jeden Fall mitbringen.
Ja. Ich meine, das war bei Amazon ja schon immer so, ne? Ich erinnere mich, das erste Kampagnenformat damals, als die Rooster gestartet sind, ne, vor knapp 10 Jahren, waren Autokampagnen. Und da war auch schon der Gedanke, ja, Leute, gebt uns einfach das Budget und wir steuern aus und das wird dann schon richtig sein. Und das ist viel besser geworden, ne? Mit Programmen auch wie Performance Plus, Brand Plus und. Trotzdem irgendwie, man muss immer eigenes Wissen haben. So, von daher vielleicht auch nochmal keine Empfehlung hier für unsere AOM-DSP-Snack. Reihe, da sprechen wir über extrem viel wie DSP-Know-how, also geht es wirklich im Core um DSP-Themen, mit welchen Budgets sollte man planen, welche Ziele machen Sinn, welche Zielgruppen gibt es und so weiter. Das heißt, da könnt ihr euer Know-how aufbauen und wenn ihr dann sagt, okay, wir haben irgendwie ein gutes Grundverständnis, das sind jetzt auch schon irgendwie 10 Folgen, die wir da aufgenommen haben, wir haben jetzt ein gutes Grundverständnis, dann kann man da natürlich irgendwie den ersten Formaten irgendwie starten, testen und, ne? Also das ist vielleicht irgendwie nochmal eine ganz coole Empfehlung, weil natürlich an sich will man als Marke auch selbst enabled sein, das ist auch richtig und wir verstehen uns auch als Partner, der Marken enabled und trotzdem verstehen wir uns auch als Partner, der in den richtigen Stellen sagt, okay, so ausgereift ist es noch nicht. Bevor ihr jetzt hier Budget verbrennt, schaut doch mal eher, dass ihr vielleicht nochmal einen anderen Weg geht oder gegebenenfalls hier ist die Möglichkeit, ernsthaftes Wissen aufzubauen, damit ihr auch einschätzen könnt, was da dann halt irgendwie passiert und bewerten könnt, ist es gerade gut oder ist es gerade nicht gut. Genau, vielleicht nochmal kurz irgendwie ein Thema ist jetzt ganz, ganz frisch reingekommen, oder du hast es heute auch erst announced und ich glaube, der Podcast zeichnet sich natürlich auch so ein bisschen dadurch aus, dass wir unabgesprochene Sachen raushauen hier für die Firma genau, also das ist, glaube ich, ziemlich nice, ne? Es gibt so DSP Awards, wo die Top-Advertiser sich nachher durch verschiedenste Runden durchqualifizieren können, Cases in verschiedenen Kategorien. Wir sind in der Kategorie Branding, meine ich jetzt international, in die Halbfinals eingezogen. Da gibt es, glaube ich, auch keine andere deutsche Agentur, die irgendwie auf dem Level da DSP-Kampagnen und Ergebnisse erzielt hat. Mit dem Case, den wir da eingereicht haben, waren wir auch auf der OMR-Bühne dieses Jahr gemeinsam mit Amazon. War ein Videocase, den wir über Formate wie Twitch, Prime Video und Co. für den Kunden Wirt promotet haben. Habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt, Ole, oder wie ist es da, wo stehen wir gerade?
Nee, eigentlich genau richtig. Also es sind eigentlich die Amazon Awards, mittlerweile aber eigentlich die Ski Awards, weil Amazon natürlich die Awards auch nur noch auf solche Cases, Full Funnel natürlich auslegt. Und ja, bisher ein krasses Achievement, richtig coolen Case, den wir auch auf die Beine gestellt haben. Wir sind da eigentlich mit die einzige Independent Agency, muss man auch sagen. Alles andere sind wirklich riesige Media-Agenturen, die global agieren unter Teilnehmen. Von daher sind wir so ein bisschen eine Underdog-Rolle, müssen uns aber mit dem Case, glaube ich, nicht verstecken. Und richtig cooles Zeichen einfach für unsere Arbeit, dass wir da jetzt auch von Amazon regelmäßig mit ausgezeichnet werden. Ja,
mal gucken, wie weit man irgendwie so als Underdog kommt. Ne? Irgendwie weil hier ist man ja gerade Fußball-WM. Um mal im Fußball-WM-Sprech zu bleiben, ne? Welches Land, was sind wir da? Wir sind independent weiterhin, ne? Haben natürlich trotzdem richtig starke Spieler am Start und haben jetzt auch echt schon einiges rausgehauen. Trotzdem, ja. Ne, ganz großer Wurf, muss man nachher schauen. Wem traust du es zu? Wer sind wir? Sind wir in Österreich oder sowas?
Schwierig. Also bei Underdog sprechen viele ja bei der WM auch von Japan. Ich würde aber sagen, also wir haben natürlich auch irgendwo die Erfahrung, sind schon so lange dabei, dass es irgendwie schwierig ist, einen Vergleich zu haben von, hey, wir sind irgendwo Underdog, haben irgendwie die Erfahrung,
ja.
Sind fähig.
Ganz schwer. Vielleicht ist es in Deutschland. Deutschland ist ja gerade nicht allererste Reihe, so, weil die anderen, ne, ja. Die haben natürlich Milliardenbudgets teilweise. Das ist ja wirklich crazy, ne? Diese richtig großen Agency-Netzwerke. So. Und wir sind jetzt irgendwie hier in diesem Amazon-Bereich, sind halt junge Wilde halt irgendwie gewachsen, sind natürlich trotzdem brutal gut. So, machen, würde ich mal sagen, auch besser als die meisten, ne? Weil wir es jetzt seit 10 Jahren nur im Core das machen. Und jetzt dribbeln wir dann mal irgendwie auf die Finals zu und gucken mal irgendwie, was nachher hinten runterfällt. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir können weit kommen.
Ja, da geh ich mit. Ich glaube, Deutschland ist ein guter Fit. Jung, aber trotzdem auch irgendwie erfahren. Quasi haben auch Manuel Neuer am Start. Haben auch die Senior-Expertise.
Ja, so ist
sozusagen.
So ist es.
Von daher, ja, lass uns drauf einigen. Wir gehen hier als Deutschland ins Rennen.
Ja. Ja, perfekt. Ja, gut. Dann fassen wir es zusammen. Hauen wir sie weg und los geht's. Also, gute Woche euch. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.